IT-Jahr 2024 verlief turbulent. Vor allem das allgegenwärtige Thema KI schüttelte die Branche weltweit gehörig durch. Dazu kommen all die anderen Themen, die Anwender wie Anbieter auf Trab halten. In Sachen digitaler Transformation geht's ans Eingemachte, die IT muss endlich liefern. Und natürlich das allgegenwärtige Thema IT-Sicherheit, das den Verantwortlichen so manche schlaflose Nacht bereitet hat. Nichts deutet derzeit darauf hin, dass es im Jahr 2025 ruhiger oder entspannter in der globalen IT-Branche zugehen dürfte. Hallo, ich bin Martin Bayer, Chefredakteur für die B2B-Marken bei IDG hier in Deutschland und ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei Tech Talk und einer neuen Podcast-Folge von Computerwoche, CIO und CSO. Ja, zum Jahresende holen viele Experten von Anbieterseite und aus Analystenhäusern die Glaskugel aus ihrer Prognoseschublade und versuchen, die großen Trends und Leitlinien für die kommenden Monate vorherzusagen. Expertinnen und Experten haben wir auch hier in unseren Redaktionen von CIO, CSO und Computerwoche. Und mit Ihnen möchte ich heute darüber sprechen, wie wir hier in der Redaktion die großen IT-Trends für 2025 einschätzen, die Glaskugel IT für das nächste Jahr. Ja, wir haben uns heute hier in einer größeren Runde zu unserer Podcast-Folge versammelt. Bei mir sind Julia Mutzbauer, Jens Dose, Manfred Bremmer, Jürgen Hill und Tristan Finken. Hallo, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Schön, dass ihr heute hier mitmacht.
Hallo, Martin.
Hi, Martin.
Ja. Hallo. Hallo, Martin.
Ja, super. Das ist, glaube ich, Rekord hier, was wir heute hier versammelt haben an geballter Expertise und Know-how. Ich würde gleich mit euch direkt einsteigen in natürlich das große allgegenwärtige Thema KI. Der Hype geht ja unvermittelt weiter. Viele haben schon gesagt, so ja, es wird sich jetzt mal hier wirklich so eine Ernüchterung breit machen. Einige Experten sagen, es wird die Blase platzen im kommenden Jahr. Meine Kollegen Manfred, Jürgen, ihr habt das Thema ja in den vergangenen Monaten auch sehr aufmerksam verfolgt. Wie schätzt ihr das ein? Wir haben ja angefangen im ersten KI-Jahr 23 mit den Chatbots. Dieses Jahr kamen die KI-Agenten hinzu, die sich ja jetzt in diversen Software- und Infrastrukturplattformen breit machen sollen und vielfältigste Aufgaben und Prozessketten übernehmen sollen. Wie wird sich da aus eurer Sicht das Thema im nächsten Jahr weiterentwickeln?
Also ich glaube ja schon, dass jetzt nach der Euphorie der vergangenen Jahre in 2025 etwas Ernüchterung einsetzt. Und zwar nicht zuletzt wegen dem Sparkurs, den viele Unternehmen hierzulande jetzt zwangsläufig einschlagen müssen. Will das Management von vielen Unternehmen jetzt endlich sehen, was Sache ist. Was springt unten, was kommt raus, was ist mit der versprochenen Produktivitätszuwächsen, was tut sich da? Und die Folge, denke ich mal, ist, dass wirklich viele Projekte auf den Prüfstand gestellt werden und etliche dann auch wirklich noch im Proof of Concept abgebrochen werden. Und das liegt aber auch daran, dass sich halt herausstellt, dass der Betrieb doch etwas aufwendiger ist, gerade jetzt mit Regularien, die anstehen wie AI Act und natürlich auch die gute alte DSGVO, wird der Aufwand für einen geregelten Betrieb schwierig und da ist es sinnvoller, sich auf wenige potenziell wichtige Projekte zu konzentrieren. Das Ganze hat natürlich auch eine positive Seite. Also man entwickelt sich weiter, es wird ein höherer Reifegrad erreicht und ich denke auch, dass man im kommenden Jahr spannendere Use Cases für generative künstliche Intelligenz sehen wird.
Du hast es gerade angesprochen, also man stellt die Technik und ja, die Ergebnisse ja kritischer auf den Prüfstand. KI verspricht ja auch im Grunde genommen mehr Effizienz, Zeiteinsparung, also theoretisch glaubt man den Anbietern, steckt ja auch einiges drin, was letztendlich den Unternehmen auch wieder Geld sparen könnte in ja diversesten Facetten und Aspekten. Genau. Jens, du hast den direkten Draht zu den IT-Anwendern, zu den CIOs. hatten wir auch unseren CIO des Jahres, unseren großen Wettbewerb, wo wir viele spannende Projekte gesehen haben, wo auch immer stärker so das Thema KI durchschimmert. Wie siehst du da momentan so die Entwicklung? Wie springen die CIOs darauf an und wie glaubst du, werden sie das Thema KI im kommenden Jahr weiter vorantreiben? Ich reiche die Frage mal an Jürgen weiter. Jens ist gerade eingefroren.
Ich hätte diesbezüglich ein ganz anderes Thema, was in meinen Augen 2025 sehr wichtig wird. Kollege Manfred hat es ja schon erwähnt, nämlich bringt KI wirklich die Produktivitätsfortschritte? Und da ist es in meinen Augen unverzichtbar für die Unternehmen im nächsten Jahr, dass sie auch endlich an die Skills ihrer Mitarbeiter rangehen. Weil ich glaube, was wir erleben werden, klassische Jobs, klassische repetitive Aufgaben werden künftig dank KI nicht mehr gefragt sein. Und damit werden sich die ganzen Jobbilder verändern, so dass Fähigkeiten wie Innovationskraft, Kreativität der Mitarbeiter viel wichtiger sind. Und wenn ich mir diesbezüglich Ausbildungsgänge anschaue, wenn ich mir die Schulbildung anschaue, dann kann ich nur sagen, da hinken wir meilenweit hinterher, was das Fitmachen für KI anbetrifft. Es soll jetzt nicht, nehmen wir das Beispiel Taschenrechner. Wir alle früher wussten, wie man einen Taschenrechner bedient, aber es gab vielleicht ganz deutschlandweit nur 2-3 Leute, die einen Taschenrechner bauen konnten. Und so ähnlich wird es sich in meinen Augen auch beim Thema KI verhalten. Es muss niemand die KI programmieren können, aber der Umgang mit der KI, wie schaut's mit der KI-Ethik aus? Wie schaut's mit der Folgenabschätzung aus, was eine KI dann macht in der Praxis und im Unternehmensalltag? Das sollte unbedingt beim Training der Mitarbeiter mit auf der Agenda stehen.
Jens, sehen das die Anwenderunternehmen draußen genauso? Also haben sie genau diese Themen auch auf dem Schirm, eben neben den technischen Aspekten auch die Veränderungen, die sich mit der Einführung von KI natürlich durch die ganze Organisation weiter fortsetzen?
Ja, das sehe ich auch in den Anwenderunternehmen. So dass die Einführung von KI also auch ein großes Prozessthema ist, ja. Also wenn Standardaufgaben automatisiert werden über die KI und effizienter gemacht werden, wird ja Zeit frei für werthaltiges Arbeiten, ja, auf dem Papier. In der Praxis ist die Frage, wie organisiert man das dann, ja, wie verteilt man die Aufgaben? Oder macht sich da doch ein Gefühl breit, okay, ich kann jetzt meine normale Arbeit schneller machen, muss ich dadurch jetzt mehr Arbeit machen? Ja, also dass die Menge gleich bleibt, aber also die zeitliche Menge gleich bleibt, nur dass mehr Aufgaben anfallen, da sind die Unternehmen noch ein bisschen am Suchen. Ja, also da ist auch viel Change Management gefragt, viel Menschen führen, ja, in diese neue Umgebung.
Wir haben es gerade angesprochen, Manfred hat es genannt, den AI Act, also die Regulatorik, die natürlich da auch eine gewisse Rolle spielt. Jetzt wird ja 2025, könnte man ja schon fast als das Jahr der Regulatorik ausrufen. Es treten diverseste Regelwerke in Kraft. Man denke nur an NIS 2, DORA, der AI Act, die dann alle entweder verabschiedet werden oder Übergangsfristen anlaufen, beziehungsweise die dann auch wirklich in Kraft treten. Tristan, du hast ja das Thema auch die letzten Monate ein Stück weit verfolgt. Was kommt da aus deiner Sicht auf die Unternehmen zu? Ist da durchaus auch, ist man dankbar für so Leitplanken oder stöhnt man da auch gerne mal auf und denkt sich, oh Gott, wieder so ein bürokratisches Monster, wo ich nicht genau weiß, was es für mich, mein Unternehmen bedeutet und was muss ich da wieder für Berichtspflichten erfüllen, um da regelkonform überhaupt agieren zu können? Wie siehst du da in den kommenden Monaten die Entwicklung?
Also grundsätzlich gesehen, Dankbarkeit ist da sicherlich bei vielen in dem Sinne da, dass sie jetzt wissen, was auf sie zukommt. Aber das ist sehr, sehr stark mit dem Stöhnen tatsächlich verbunden, dass man sagt, wir haben Aufwand, wir wissen gar nicht so weit, was alles da so weit wie umsetzbar ist. Ich habe es selber auch erlebt tatsächlich, dass wirklich auch deutsche Mittelständler im IT-Bereich gesagt haben, schon letztes Jahr, insbesondere in Bezug auf NIS 2, das ja jetzt vor mehreren Wochen jetzt soweit umgesetzt wurde in deutsches Recht. Sie gesagt haben, wir haben keine Ahnung, wie wir das bewältigen sollen. Und da grundsätzlich gesehen, also da wurde viel gestöhnt. Der andere Punkt ist der, wenn man sich anguckt, was das alles an Kosten verursacht, ist da sicherlich bei vielen noch die große Sorge einfach, dass sie nicht wissen, wie sie das stemmen sollen. Wir haben drei Sachen, die jetzt auf sie zukommen. NIS 2, DORA in manchen Branchen. Zusätzlich und natürlich auch noch sowas wie Barrierefreiheit im Internet für Shops. Das ist eine Riesenbelastung für ganz, ganz viele, insbesondere deutsche Mittelständler, aber auch für größere Unternehmen. Und unterm Strich wird es wahrscheinlich so ausgehen, dass insbesondere zu Beginn nächsten Jahres ganz, ganz viele Unternehmen erstmal Strafen schlucken müssen oder auch Strafen schlucken werden, um sich vielleicht auch nochmal Zeit zu erkaufen. Da ist wirklich die Frage, wie das weitergeht, ob da auch möglicherweise nochmal nachgebessert werden muss, auch soweit juristisch. Und ich vermute mal, 2026 sind wir tatsächlich alle schlauer.
Ja, es wird ja kräftig gefeilscht, gerade auch rund um den AI-Act. Da sind ja auch noch natürlich Interessensvertreter, gerade von Anbieterseite dabei, hier entsprechend auf die Legislative einzuwirken, um dann ja Einfluss darauf zu nehmen, wie sich das dann tatsächlich in der nationalen Gesetzgebung der Länder widerspiegeln wird. Du hast es gerade angesprochen, Tristan, NIS 2, das ja jetzt vermutlich nächstes Jahr irgendwann verabschiedet und dann wohl auch Kraft treten wird. Julia, du bist unsere Sicherheitsexpertin hier, hast die vergangenen Monate auch schon regelmäßig über die Vorfälle, die hier in Deutschland passiert sind, berichtet. Da kann einem ja schon manchmal auch ein Stück weit Angst und Bange werden. Ich meine, jeder weiß im Grunde genommen, wie wichtig IT-Security ist, aber oft passiert dann doch erst was, wenn es ein Unternehmen erwischt hat. Ich dachte eigentlich, dass wir da schon ein bisschen schlauer geworden sind, aber irgendwo scheint immer noch das alte Sprichwort zu gelten, aus Schaden wird man klug, wobei dieser Schaden natürlich dann auch existenzbedrohend sein kann für viele Unternehmen.
Ja, also
ist da deine Wahrnehmung?
Das ist richtig. Also wenn ich mir so unsere Angriffsliste anschaue, dann sieht man auch, dass vor allem Ransomware das große Problem von den Unternehmen ist, weil es gibt auch immer noch viele, die trotz dieser BSI-Empfehlung kein Lösegeld zu zahlen, trotzdem zahlen, weil sie einfach Angst haben, dass sie dann nicht mehr an ihre Daten kommen oder weil es in ihren Augen einfacher erscheint, das Lösegeld zu zahlen. Aber es ist ja dann auch gar nicht sicher, dass sie dann die Daten wiederbekommen. Und die Ransomware-Angreifer, die verschlüsseln ja die Daten jetzt nicht mehr nur, sondern die verkaufen die ja jetzt auch im Darknet und erpressen damit die Unternehmen. Das heißt also, wenn sie mal die Daten haben oder es zeichnet sich jetzt auch ein Trend ab, dass sie die Daten auch einfach so aus Zerstörungswut löschen. Also dass sie quasi die jetzt nicht unbedingt verkaufen, sondern einfach, also Cyberkriminelle gibt es ja ganz unterschiedliche, die einfach sagen, wir möchten dem Unternehmen schaden. Also man muss ja auch immer so die politische Lage im Hinterkopf behalten. Das hat man ja auch gesehen mit dem russischen Angriffskrieg oder mit dem Krieg im Gazastreifen, dass eben da auch Cyberkriminelle mitmischen und eben auch wirklich Länder angreifen. Und ich glaube, das wird uns im nächsten Jahr auch noch weiter beschäftigen. Also dass eben nicht nur finanziell motivierte Cyberkriminelle gibt, sondern wirklich welche auch, die uns als Nation angreifen. Und da muss gerade Deutschland wirklich noch, also das sagen mir eigentlich alle Experten, mit denen ich spreche, also wirklich noch viel, viel mehr tun. Also auch NIS 2 wird da nicht ausreichen. Es muss auf jeden Fall von Seiten der Unternehmen noch viel, viel mehr passieren, um sich davor zu schützen.
Viel beschworene Cyberkrieg, über den wir ja auch schon so oft gesprochen haben, die vergangenen Jahre, also er wird ja greifbarer ein Stück weit. Es ist auch im Bereich Sicherheit KI natürlich ein großes Thema mit zwei sehr unterschiedlichen Seiten. Auf der einen Seite Hilft die Technik natürlich auch den Hackern, ihre Angriffe noch raffinierter, noch ausgefeilter zu gestalten. Ganze Angriffsketten können im Grunde genommen mit KI relativ einfach gestaltet werden. Auf der anderen Seite könnte KI natürlich auch dabei helfen, die Unternehmen ein Stück weit sicherer zu machen. Also sprich, Angriffsvektoren früher zu erkennen, entsprechend automatisiert auch Abwehrmaßnahmen einzugreifen. Wo schlägt da momentan das Pendel aus deiner Sicht eher aus? Hilft es jetzt momentan eher den Hackern oder sind die Unternehmen tatsächlich schon so weit, dass sie tatsächlich KI auch schon wirklich effizient einsetzen können, um Angriffe abzuwehren? Oder muss da auch noch einiges passieren?
Es muss noch einiges passieren. Also mein Eindruck ist eher, dass die Hacker da in dem Bereich die Oberhand haben. Klar, es gibt mittlerweile Tools, die im Einsatz sind und auch wirklich eine bessere Erkennung, also und effizienter arbeiten. Aber das Problem ist einfach, dass Hacker zum Beispiel die KI auch für noch bessere Deepfakes nutzen können, die du nicht mehr so einfach erkennen kannst. Und da gibt's momentan noch keine geeigneten Tools wirklich, die da wirklich, wie soll ich sagen, also das dann erkennt und also da sehe ich eine große Gefahr. Also da muss auf jeden Fall noch wesentlich mehr passieren und es ist auch, glaube ich, für die CISOs schwierig, also wirklich da, die müssen das erstmal regeln, wie man die KI wirklich sicher in ihrem Unternehmen einsetzt. Also da kommt noch einiges auf die Unternehmen zu.
Ja, wo auch noch einiges passieren muss, ist generell, glaube ich, die digitale Transformation, über die wir ja auch schon über viele Jahre hinweg diskutieren und sprechen. Ich habe momentan so den Eindruck, dass es da derzeit wirklich jetzt darum geht oder beziehungsweise man ja stärker fordert, dass da endlich die ersten Früchte geerntet werden. Man hat angefangen, ja, bestimmte Abläufe, Workflows zu digitalisieren, aber so wirklich durchgreifend, dass die Unternehmen darüber nachdenken, ja ganze Geschäftsmodelle zu digitalisieren und entsprechend zu verändern, das scheint momentan gerade so jetzt so am Anfang zu stehen. Jens, wie schätzt du da ja so den Trend für die nächsten Monate ein? Auf der einen Seite so tatsächlich die Forderung danach, hey Leute, jetzt kommt mal in die Puschen, jetzt muss der digitale Wandel wirklich mal auch was zeigen. Auf der anderen Seite stehen natürlich auch die IT-Budgets vor dem Hintergrund der ja bei vielen Unternehmen schwierigen gesamtökonomischen Situation massivst unter Druck. Wo glaubst du, führt der Weg da für die Unternehmen hin? Glaubst du, dass einige sagen, okay, hey, ich bin jetzt wirtschaftlich so unter Druck, jetzt fahren wir mal so die IT-Projekte auf das Nötigste runter? Oder sagen manche, hey, jetzt erst recht, wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt müssen wir gucken, dass wir den digitalen Wandel hinkriegen, um endlich mal ja mit Schwung aus dieser Krise wieder rauszukommen. Was glaubst du?
Eher Letzteres. Also ich, um es mal etwas salopp zu sagen, die Unternehmen haben den Schuss gehört. Ja, das ist auch in Vorstandsetagen angekommen, dass ohne Digitalisierung nichts mehr geht. Ja, das heißt, Unternehmen sind dabei, ihre Geschäftsmodelle zu digitalisieren. Also wir hatten ja erst beim CIO des Jahres den Sennheiser-Case, die ja über die IT ein komplett neues Geschäftsmodell aufgestellt haben. Ja, also die Tontechnik ist ja eine sehr analoge Sache und da ein digitales Produkt auf den Markt zu bringen, ja, das ist schon irgendwie eine Zäsur. Und die ist aber nur möglich durch IT und Digitalisierung. Von daher sehe ich das so, dass die IT-Budgets nicht sinken werden, ja, sondern entweder gleich bleiben oder steigen, um aus dieser Krise mit neuen Vektoren für das Business rauszukommen. Ja, und so das Geschäft doch noch anzukurbeln mit Hilfe der IT. Ja, wo da noch Baustellen sind, sehe ich Daten. Ja, also die Unternehmen, um mit Daten was machen zu können, müssen sie erstmal wissen, was sie haben und wo es liegt. Ja, also das heißt Datensichtbarkeit, Silos aufbrechen, Datengüte. Ja, ich meine, wir kennen das ja alle mit Garbage in, Garbage out. Das ist bei allem so, ja, sei das jetzt KI oder sei das Wissensmanagement und so weiter und so fort. Das zweite ist, wie halte ich dann die Daten? Ja, mache ich jetzt einen Data Lake, mache ich einen Data Mesh, ja, was ja auch eine Lösung ist, gehe ich in die Cloud, darf ich in die Cloud, was bleibt auf dem Blech im Keller, was geht in die souveräne Cloud? Das sind alles so Rattenschwänze, die halt da überall noch hinten dran hängen. Und da sind Leute aber dran. Ja, ich meine, wir hatten jetzt ja auch nochmals CIO des Jahres den Fall von E.ON, die ja innerhalb von 3 Jahren 8 Rechenzentren abgestellt haben und komplett in die Public Cloud sind. Das ist ein Energieversorger. Also das ist schon drum, was die da geleistet haben. Aber die haben es halt gemacht. Und ich glaube, so ist auch das die Haltung in den Unternehmen. Wir müssen machen, wir wollen machen, also machen wir. Und alle, mit denen ich spreche, sagen auch, dass sie den Rückhalt aus dem Vorstand haben. Also das ist auch in den Köpfen der Entscheider außerhalb der IT angekommen.
Klar, Jens, du hast es angesprochen. Viele Hausaufgaben sind noch in Sachen IT-Infrastruktur zu erledigen. Cloud, nicht Cloud, On-Premises, was mache ich mit meinem Data Center? Auch gerade so Fragen hinsichtlich digitaler Souveränität, die jetzt hier wieder auch verstärkt aufkommen, gerade vor dem Hintergrund der US-Wahlen. Man fragt sich, inwieweit hat dieses wackelige Datenschutzabkommen mit den USA künftig noch Bestand? Kann ich den großen US-amerikanischen Hyperscalern eigentlich noch trauen, die ja massivst Milliarden in den Ausbau ihrer Datacenter-Infrastruktur weltweit stecken? Auf der anderen Seite hinken wir natürlich hier in Deutschland weit hinterher. Wir haben mit der Schwarz-IT und Stackit einen Anbieter, der momentan Dampf macht. Es gibt China, wo wir im Grunde genommen auch überlegen müssen, können wir uns überhaupt noch leisten, die wieder also komplett auszusperren oder müssen wir mehrgleisig fahren? Jürgen, du warst gerade erst auf Besuch in China und hast gesehen, was dort alles in Sachen Digitalisierung passiert. Wie schätzt du das ein?
Von daher würde ich nicht ganz die Meinung meines Kollegen Jens teilen. Ich glaube, bei allen Bemühungen, die Industrie momentan tätigt, verglichen zu China sind wir in Sachen Digitalisierung mittlerweile durchaus abgehängt. Von daher, 2024 war ja in der Politik auch oft das Jahr der Hammer und der Bazookas, die rausgeholt werden. Deswegen meine Hoffnung an 2025 und meine Forderung an die neue Regierung wäre, holt jetzt endlich mal den Digitalisierungshammer raus, damit unsere Wirtschaft weiterhin auf den globalen Märkten wettbewerbsfähig bleibt. Weil wenn wir in Digitalisierung nicht in die Puschen kommen, dann ist in meinen Augen wirklich ernsthaft unser Wohlstand in Gefahr.
Das ist doch eine schöne Botschaft für 2025. Endlich den Digitalisierungshammer rausholen. Ja. Danke schön, dass Sie heute bei uns waren. Das war eine neue Folge von Tech Talk, der Podcast-Reihe von Computerwoche CIO und CSO. Meine Gäste waren heute die Redaktionen hier von CIO, CSO und der Computerwoche. Ich bin Martin Bayer, Chefredakteur bei IDG. Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@idg.de. Und hat Ihnen die Episode gefallen, dann hören Sie doch auch in unsere anderen Tech Talks mal rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Und ja, Dankeschön an alle, die uns heute zugehört haben. Tschüss, machen Sie es gut und ein tolles, friedliches, hoffentlich erfolgreiches Jahr 2025 für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.